Die erste Gastrezension im Studio B kommt von Michael J. Müller und behandelt den Roman Sumpfland von Mark Trobert.
Mit Sumpfland liegt seit Dezember 2011 ein erstaunlicher Erstling vor, der in und um Dresden spielt. Ein aufrüttelnder Roman über Rassismus, Hass und Abscheu, die an jeder Straßenecke zu finden sind, verspricht der Klappentext des jungen Dresdner Buchverlages. Eine klare Einordnung des Romans in ein Genre wird schwierig. Episodisch verwebt Sumpfland Kindheitserinnerungen, eine Liebesgeschichte, historische Fakten und Fiktionen, den Alltag in der postsozialistischen Gegenwart Dresdens, ein Coming-of-Age-Drama, philosophische Zwischentöne, Selbstreflexionen und Elemente der Kriminalliteratur. Die zunächst scheinbar zufällig verknüpften Geschichten konvergieren zum Ende auf nur ein Leben hin, auf das des jugendlichen Hauptprotagonisten Sebastian und jenes des Rentners Mangold. Mangold, der zum Mörder wurde an Sebastians Großvater. Die kalte Eröffnung steigt bildgewaltig in das ein, was den Text auf einer hintergründigen Ebene durchzieht. Eine Verletzung, die körperlich zugefügt das Denken und Fühlen nie mehr verlassen wird. Neonazis schlagen den 15-jährigen Sebastian auf seiner ersten selbstorganisierten Ferienreise brutal zusammen. Die Wunden, die nicht verheilen, sind jene, die den gewachsenen Charakter sensibel für Geschehnisse und Missstände machen. Über die Familiengeschichte hinaus scheinen sie ihn zur Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu zwingen. Die unauslöschbare Demütigung, die den Protagonisten aus seiner Kindheit wirft, korrespondiert mit einer Demut gegen das Leiden. Eine Demut, die auch Familien- und Liebesbande bricht. Die Demütigung Sebastians hinterlässt anscheinend eine Solidarität mit den Schwachen und ein Leiden an der Welt, deren Gewalt unter ihrer beruhigenden Verlogenheit immer wieder durchbricht. Eine Beunruhigung, die die Protagonisten durch stürmische Gefühlslagen treibt. Obwohl der Pessimismus eines Thomas Bernhard anklingt, wird dieser nicht in Wiederholung stillgestellt. Vielmehr versuchen beide Hauptfiguren, Mangold und Sebastian, diesem zum Trotz zu handeln, um der Hoffnungslosigkeit zu entfliehen. Rache und die Frage nach Verantwortung des Einzelnen sind Motive, die einen Weg aus dem phlegmatischen Pessimismus aufzeigen. Die Leserinnen dürfen davor Einblick nehmen in den Rahmen, den Ort, in dem die emanzipierende Bewegung stattfindet. Wir sehen eine Familie in der DDR, wie sie den Schein zu wahren versucht gegen die antisemitischen und hasserfüllten Angriffe des Großvaters. Wir sehen den alternden Patriarchen Tünev in Form von Frauenkirchenschnitzen in Konflikte mit seiner Ehefrau, Sebastians Großmutter, austragen. Wir begleiten Sebastian zur Elbe auf eine Demonstration oder eine Feier und lassen uns durch die prekäre Beziehung zu seiner Mitbewohnerin verunsichern und beobachten die Versuche der beiden, sich dem Vergessen des Amüsements hinzugeben und ein Stück des Glücks zu bewahren. Doch die Erinnerung, das Verbrechen, nimmt sich Raum. Zunächst will Sebastians Vater wissen, wer der Mann war, der ohne Erklärung eines sonnigen Samstags seinen Vater erschoss. In der Öffentlichkeit eines Flohmarktes. Einfach so. So einfach aber wird es nicht, das Motiv des Mörders Mangold zu ermitteln. Als dieser jedoch Kontakt zu Sebastian aufnimmt, kommen grausame Geschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus in Dresden zutage. Mangold, als Jude gebrandmarkt und fast noch ein Kind, entfloh im letzten Moment der Deportation ins Lager. Seine Freundin und seine Eltern aber nahmen die Nazis mit. Sebastians Großvater, so wird klar, trägt daran eine Mitschuld. Immer neue, schreckliche Fiktionen, die ebenso wahr sein könnten, breitet Mangold Sebastian über sein Überleben im Reich der Deutschen aus. So unterschiedlich die Erfahrungen sind, gibt es doch Berührungspunkte, die den alten Mann und den Jugendlichen intim verbinden. Als Mangold stirbt, helfen sein Neffe und sein Nachlass schließlich, die genauen Umstände des Mordes aufzuklären. Kontrastiert werden Mangolds Erzählungen mit dem hedonistischen Leben Sebastians in der Stadt der Sümpfe. Im slawischen, sogenannten Treshteni, übersetzt dem Sumpfland, das erst durch Ausbauten königlicher Herrscher und der militärischen Verdrängung der Slawen zu dem wurde, was heute die Identität der Stadt ausmachen soll. Der Sumpf indes west weiter unter den getünchten Fassaden und entrümmerten Gesichtern. Sebastian erfährt dies schmerzlich, egal, ob auf einer Party, in seiner Liebesbeziehung oder im Urlaub an der Ostsee. Ob im Denken oder unter Menschen, immer wieder wird er an dem brackig braunen Schlamm gezogen, auf dem die sozialen Normen zu schwimmen scheinen. Doch kein Untergang wird ihn erlösen. Vielmehr sucht er Freude und Lust in den randständigen Ereignissen, bei unangepassten Subkulturen und natürlich in der Liebe. Die Ausbreitung von Intimitäten, Sex, Brüsten, Erektionen und Körperform macht dieses suchende Verlangen plastisch. Zum einen bereichert dies den Roman um ein weiteres, unterschätztes Literaturgenre, zum anderen überfrachten die detaillierten Beschreibungen den Text. Kann dieser sich doch den Implikationen und Verknüpfungen, die Sex und Liebe aufmachen, doch nicht zur Genüge widmen. Die nüchterne Sprache, die an vielen Stellen zu glänzen weiß, kann die aufgeladenen Körpersprachen zwar entromantisieren, schafft es aber trotz ihrer Eleganz nicht, die Rohheit des Sujets zu beherrschen. Weniger wäre da möglicherweise mehr gewesen. Sumpfland kann mit seiner durchdachten, teilweise prosaischen Erzählweise überzeugen. Es liefert nicht weniger als das Porträt einer Generation, die sich nach dem Ende der DDR die Frage nach dem Nationalsozialismus erstmals ernsthaft stellt. Nicht abstrakt allgemein historisch, sondern konkret in der Familie, den Beziehungen und den Orten, wo wir leben. Klar wird, dass hier Wunden aufbrechen, die der Sozialismus verdeckte, die es in ihm nicht geben durfte. Wunden, die besonders in Dresden wieder Geist und Geister mobilisieren, die sie nur zu gern mit schwarzen Ideologien zuschmierten. Die Courage und Losgelöstheit der nachgeborenen Romanfigur zeigt nur zu deutlich, dass dies verhindert werden kann, dass Wunden offen bleiben. Sumpfland von Mark Trobot, erschienen im Dresdner Buchverlag.
eine kalte Eröffnung. Ein Polterabend in einem kleinen sächsischen Dorf. Eine große Pause an einem Gymnasium in Brandenburg. Eine S-Bahnfahrt ins Berliner Umland. Ein Campingplatz bei München. Eine Collage von Übergriffen. Wem passiert sowas schon? Unter blauem Himmel an einer Backsteinmauer lehnte ein schlaksiger Junge mit Haltungsschaden und wirrem Haar, Gedanken an Bilder von Mädchen verschwendend, die es so nicht gab. Er hieß Sebastian und es waren Sommerferien. Er war 15 und überredete seine Eltern bei deren Gartenarbeit, ihn doch mit seinen Freunden zum Zelten an die Ostsee zu lassen. Es gelang. Nun saßen er und seine Freunde am Timmendorfer Strand und blickten in ein Lagerfeuer. Die Dämmerung zerrte am Umgebungslicht und das Meer war ganz nah. Die Freiheit lag in allem. Sie waren vielleicht betrunken, lachten, hatten Spaß. Da waren ein paar Mädchen aus dem Ort, die sie nachmittags am Strand mehr oder weniger kennengelernt hatten. Sie waren geblieben und scherzten mit den Jungs aus dem Süden. Die Wellen rollten heran und die Nacht machte alle blind. Sebastian unterdessen glühte. Er trank noch weiter vom Hansapilz. Irgendwann gefiel ihm eines der Mädchen besonders. Sie hob sich ihm schon seit dem Nachmittag aus der Masse der anderen Gesichter ab. Er hatte Glück, jemand stand auf und ging pinkeln. Nun saß er neben ihr. Außen herum war nichts mehr zu erkennen. Alles verschluckte die Dunkelheit. In den Augen der Verliebten spiegelte sich das Feuer. Viele Augen sahen in das Feuer und die Pupillen waren schwarz und voll großer Erwartungen. Alle hatten das Gefühl, heute Nacht etwas zu entdecken, von dem sie bereits gehört hatten. Sie waren das erste Mal verantwortungsbewusst und selbstbestimmt. Hatten die vielen Worthülsen ihrer Eltern, Lehrer, Erzieher im Ohr, hatten das Allermenschlichste, hatten die irrationale Sehnsucht nach weitläufigen Fehlern im Herzen. Eine Handvoll schwarzer Silhouetten hatte sich unbemerkt der Gruppe genähert. Es waren riesenhafte Gestalten mit verschränkten Armen, direkt aus dem Reich der Finsternis. Ohne ein Geräusch zu machen, hatten sie sich angepirscht. Jemand, der Sebastian gegenüber saß, musste sie zuerst erkannt haben, denn Sebastian konnte die Angst, den abrupt zerfallenen Gesichtsausdruck, das Verstummen des Lachens an ihm wahrnehmen. Da wusste er, etwas Bedrohliches musste sich hinter ihm befinden. Es hatte Baseballschläger aus Aluminium dabei. Es grollte. »Was macht ihr hier, ihr kleinen Pisser?« Jetzt wussten alle Bescheid. Panisch sprangen einige auf, andere kauerten sich zusammen. »Ist das hier ein Schwulentreff?« Dann bemerkten die Gestalten die gefärbten Haare, die kindlichen Gesichter, die Angst, die nun da war, wo vorher Ausgelassenheit herrschte. Aus einem kleinen Kassettenrekorder plärrte ein Song der Ärzte. Das hübsche Mädchen schrie. »Lasst uns in Ruhe, was wollt ihr denn?« »Halt die Fresse, Schlampe! Was sagt deine Mutter eigentlich dazu, dass du den Zecken ihre Schwänze lutschst?« Und alle lachten im Gleichschritt. Einer packte sie und zerrte sie an den Haaren in die Höhe. Das Mädchen schrie, es war sehr patriotisch. Dann wollte sie etwas sagen, vermutlich beschwichtigen, doch sofort traf eine Faust ihr schönes Gesicht. Eine Augenbraue platzte auf. Das Mädchen wurde zur Seite geschleudert, konnte aber nicht umfallen, da sie an den Haaren gehalten wurde. Da sprang Sebastian auf, um sie zu retten. Adrenalin durchsprudelte ihn. Überall um ihn herum war jetzt Geschrei und Bewegung. Doch sein Widerstand wurde bemerkt und niedergeschlagen. Sofort traf ihn etwas Hartes am Hinterkopf. Blut spritzte nun auch bei ihm. Er tastete nach der warmen, pulsierenden Stelle und sackte bewusstlos zusammen. Dann verletzten schwere Tritte seinen Körper. Als sie nachließen, bewegte er sich schon lange nicht mehr. Der Sand sog alles auf. Im flackernden Licht des Feuers wurde das Überleben romantisch. Das wild geschrien wurde, störte auch nicht. Das Meer übertönt vieles und schluckt nimmermüde die Demütigungen der Schwachen. Es wurde gerannt und hinterhergerannt, bis Ruhe einkehrte und die Hungrigen satt waren. Sie nahmen den halben Kasten Bier als Beute und verschwanden dorthin zurück, woher sie gekommen waren. Bald waren sie verschluckt im Dunkeln, ihre Stimmen aber sangen noch lang. Deutschland, Deutschland, über alles. Unterdessen lagen überall um die Reste des Feuers verletzte Kinder im Sand. Die wenigen, die dem Überfall heil entkommen waren, zögerten zurückzukehren. Die Zeit verstrich sehr langsam. So langsam, dass niemand mehr sagen konnte, wann es geschehen war. Es war für immer geschehen in den Köpfen der Kinder. Sie hatten einstecken müssen und nun mussten sie es mit sich herumtragen. In diesem Zusammenhang fand die spät auf den Plan getretene Polizei niemanden. In den umliegenden Siedlungen kamen einige Jungs spät nach Haus. Der Urlaub war dann Geschichte. Rettungssanitäter brachten Sebastian in ein Krankenhaus in Wismar. Man rasierte ihm den Hinterkopf und nähte die Platzwunde mit 13 Stichen. Er hatte einiges an Blut verloren. Nachdem sein Kopf versorgt war, zog man ihn bis auf die Unterwäsche aus. Dann behandelte das Personal der Notaufnahme die Prellungen, die seinen gesamten Körper bedeckten. 2 Rippen waren gebrochen. Am nächsten Tag kamen dann die Schmerzen bei jedem Atemzug. Glücklicherweise hatte seine Lunge nichts abbekommen. Seine Kumpels waren zum Teil auch verprügelt worden. Einer konnte sich ins Meer flüchten, ein anderer entkam dem Strand in der Dunkelheit. Viele aber mussten mit ähnlichen Verletzungen wie Sebastian behandelt werden. Auch das besondere Mädchen wurde eingeliefert. Sie musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Ihr Gesicht war geschwollen. Ein Verbund aus Sand, Blut und Haaren hing strähnig über ihre Wangen. Man machte sie sauber, gab ihr Beruhigungsmittel und brachte sie auf die Kinderstation. Dort betreute man sie, bis ihre Mutter eintraf, die die Nacht bei ihrer Tochter verbrachte. Gegen Mittag des nächsten Tages trafen Sebastians Eltern ein und sprachen mit der Polizei. Dann wurde Sebastian in ihrem Beisein befragt. Er erzählte, was er wusste. Erinnerung war so einfach nicht möglich. Seine Mutter war sehr aufgebracht, fast hysterisch, sie drückte stark seine Hand. Sein Vater hatte ein sorgenvolles Gesicht, versuchte aber Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, um die Sache nicht noch schlimmer zu machen. 4 Tage später nahmen seine Eltern ihn mit zurück nach Dresden. Die Tage vergingen, die Fäden wurden gezogen, das Haar wuchs erneut und verdeckte die Narbe. Körperlich ging es Sebastian bald besser. Das besondere Mädchen sah er niemals wieder.